Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen ersten Abend, danken dir für die Tage, die jetzt vor uns liegen und dass es so ist, wie wir gesungen haben, wie du es auch versprochen hast, dass du durch deinen Geist in deinem Wort gegenwärtig bist. Und wir wollen nicht das bewegen, was unsere Gedanken sind. Wir wollen nicht von unserer Meinung, von unseren auch Voreingenommenheiten bestimmt sein, sondern von dir und deinem Wort und das, was dein Wort sagt. Und da gib uns Verständnis und Weisheit, die Bereitschaft zu hören, hinzuhören, darüber nachzudenken, mitzudenken. Gib uns die Bereitschaft, uns auch korrigieren zu lassen, auf den Bruder, auf die Schwester zu hören, dass wir mit Ehrfurcht und Respekt und in Demut vor dir und deinem Wort stehen und vor dem Christus im Bruder, in der Schwester. Danke, dass du zu uns reden willst. Danke, dass wir von dir Antworten bekommen dürfen. Danke, dass du unsere Herzen bewegen willst. Danke, dass du einen Trost hast für die, die getröstet werden müssen, dass du Korrektur hast für die, die korrigiert werden müssen und Ermunterung für die, die ermuntert werden müssen. Danke, dass du so in umfassender Weise wirksam bist, dass du uns begegnen und segnen möchtest, jedem Einzelnen, dass du ganz genau weißt, wo jeder Einzelne herkommt, was ihn bewegt, wo er steht, wo die Probleme sind, die Fragen sind, die Anfechtungen sind, die Nöte, aber auch all das Fröhliche und Freudvolle, das du in unser Leben gelegt hast. Und nun nimm diese Tage in deine Hand, sind deine Tage. Und wir bitten dich für Daniel Muhl, für diesen ersten Abend, dass er dein Wort sagen kann, wie es dir gefällt. Gib ihm Weisheit und Vollmacht und Freimut. Nimm alles in deine Hand. Wir sind so froh, dass du immer wieder neu investierst in diese Welt und in unser Leben. Und dass du dich nicht abwendest, sondern treu bleibst. Deine Treue ist wunderbar. Amen.
Ja, ihr geliebten Gottes, der Herr Doktor hat gesagt, mit uns zwei kann nichts schief gehen. Und bei mir hat sich dann sofort ein bisschen was gesträubt. Immer dann, wenn Gott keine Gnade gibt, geht's schief. Ja. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es dann schief geht, wenn wir ihm nicht die Ehre geben. Wenn wir unsere eigene Ehre suchen. Es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben das als Ziel haben. Du, lieber himmlischer Vater, allein sollst geehrt werden, geadelt werden, verherrlicht werden durch unser Leben. Und dabei spielt es keine Rolle, wie wir selber dabei wegkommen oder eben nicht. Ob wir gut wegkommen oder weniger gut. Wenn wir die Bibel von vorn bis Ende lesen, dann machen wir die Feststellung, dass zuerst einmal im ersten Buch Mose, ja, die Schöpfungsgeschichte, sehr interessant, der Sündenfall, dann die Patriarchen, alle diese Geschichten bewegen uns. Und dann kommt man ja ins zweite Buch Mose, Auszug aus Ägypten mit dem Volk Israel. Und dann kommen die Gesetze und die Dinge, die Gebote, die man einhalten sollte. Und das wird ja dann sehr, sehr ausführlich. Und wenn man dann so ins fünfte Buch Mose hineinkommt, so gegen Ende, dann liest man auch unglaublich viele Fluchbestimmungen. Ja, verflucht ist, wer das und das tut oder nicht tut. Und wenn man dann diese Geschichten oder diese Aussagen liest, dann bekommt man unter Umständen schon ein etwas seltsames Gefühl und denkt, mit was für einem Gott haben wir es wirklich zu tun? Wir wissen aus dem Neuen Testament ganz klar, dass Gott die Liebe ist. Wir wissen auch aus dem Alten Testament, dass Gott barmherzig ist, dass er langsam zum Zorn ist. Aber dann lesen wir solche Dinge und wir haben den Eindruck, irgendwie haben wir es auch mit einem Gott der Rache zu tun, mit einem zornigen Gott. Und da entsteht dann irgendwie ein innerer Konflikt. Die Gefühle unserem Gott gegenüber, die sind dann irgendwo zwiespältig. Sie sind, man weiß nicht so recht, woran bin ich jetzt wirklich bei meinem Gott. Ist er ein Gott, der ständig von oben herabschaut, ob wir alles richtig machen, so wie er uns das gesagt hat, und wenn wir es dann eben nicht schaffen, dann werden wir entsprechend gestraft? Oder ist er wirklich der liebende Vater, so wie uns ihn Jesus auch vor Augen gemalt hat? Aber selbst bei Jesus entdecken wir ja Dinge, wo wir sagen, manchmal ist Jesus so hart, es scheint manchmal gerade so ein Stück weit unbarmherzig. Er verschärft ja eigentlich noch die Gebote des Alten Testamentes, wenn er zum Beispiel sagt, wer eine Frau ansieht und sie begehrt, hat im Herzen schon Ehebruch begonnen. Oder wer über seinen Bruder flucht, ja, der ist des Gerichts, des Feuers schuldig. Da kommen noch mehr Forderungen und man hat noch mehr eigentlich den Eindruck, man kann ja den Anforderungen Gottes überhaupt nicht genügen. Und auf der anderen Seite ist dann eine Sünderin, die beim Ehebruch ertappt wird und die gesteinigt werden sollte. Und sie fragen ihn und sagen ihm, nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Und interessanterweise stellt das Jesus nicht in Abrede. Er sagt ja nicht, nein, das ist nicht nötig, wir wollen barmherzig sein. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und alle merken, ich kann den ersten Stein nicht werfen. Und einer nach dem anderen marschiert raus oder geht vom Platz weg. Und am Schluss steht diese Frau ganz alleine mit Jesus da. Und die Frau denkt, was passiert jetzt? Und der Einzige, der einen Stein hätte werfen können, weil er keine Sünde hatte, sagt, auch ich verurteile dich nicht. Oder denken wir an die Geschichte mit dem Zöllner. Da ist ein Zöllner, der vieles falsch gemacht hat in seinem Leben, vielleicht sogar alles. Sein Leben ist ein einziger Scherbenhaufen. Und dann geht er, klopft an die Brust und sagt, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und dann sagt Jesus, der ging gerechtfertigt hinab. Und wir denken, ja, das ist ja eigentlich wunderbar. Aber warum stellt Gott oder stellt Jesus auch so manchmal so hohe Forderungen, wo wir uns überfordert fühlen und wo wir denken, wenn wir das nicht schaffen, dann hat Gott irgendwann einmal genug und auf der anderen Seite ist da ein totales Erbarmen da. Irgendwie passt das nicht so richtig zusammen. Oder wir denken, es passe nicht richtig zusammen. Paulus erklärt uns im Galaterbrief, dass das Gesetz ein Zuchtmeister ist auf Christus. Im Griechischen steht ein Pädagoge. Das Gesetz ist ein Pädagoge, der uns zu Christus hintreibt. Ja, aber was geschieht da ganz genau? Paulus erklärt ja auch an anderer Stelle, durch das Gesetz wurde ja die Sünde noch größer. Es wurde noch mehr bewusst, dass wir alle Sünder sind. Sünde heißt ja eigentlich Verfehlung oder Zielverfehlung. Dass wir das Ziel nicht erreichen. Und wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist, kommt man immer mehr zu dem Schluss, wie auch der Apostel Paulus, dass was ich will, das tue ich nicht, und das, was ich nicht will, das tue ich. Und dann gegen Ende von Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leib dieses Todes? Es kommt zu einer totalen Kapitulation. Und dann geht ja Paulus über in Römer 8. Nun aber ist keine Verurteilung oder keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Das Gesetz macht den Selbstgerechten und den Starken deutlich, ihr werdet den Anforderungen Gottes niemals genügen können. Und jeder, der in der Wahrheit steht, wird früher oder später merken, ich kann den Anforderungen Gottes unmöglich genügen. Und wenn man das nicht zugibt, dann wird diesen Menschen die ganze Wucht des Gesetzes treffen. Es wird von ihm alles eingefordert werden, wenn er denkt, er könne mit seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Die großen Forderungen, die die Bibel an uns stellt, sollen uns letztlich deutlich machen, dass wir es aus eigener Kraft nicht können. Und jeder, der das ehrlich eingesteht und sagt, ich bin ein Sünder, ich bin ein Zielverfehler, ich erreiche das Ziel Gottes aus eigener Kraft nicht. Aber ich habe noch eine Hoffnung, und das ist die Gnade. Der geht gerechtfertigt hinab. Warum? Man könnte eigentlich sagen, das ist ja so ein bisschen einfach, also fast zu einfach. Sobald ein Geschöpf nur noch auf die Gnade Gottes vertraut, schenkt unser Gott uns seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Er befreit uns von unserer Schuld, er hat für alle Sünden bezahlt und er beschenkt uns mit seiner Vollkommenheit, mit seiner Heiligkeit. Aber es ist ganz wichtig, dass jeder merkt, ich kann den Anforderungen Gottes nicht genügen. Es ist ja in der Welt so, wenn man eine starke Natur ist, wenn man ein hohes Intellekt hat und auch vielleicht in seinen frommen Bemühungen sehr überdurchschnittlich ist, dann steht man in der Gefahr, auf seine Überdurchschnittlichkeit zu vertrauen. Das war ja gerade bei den Pharisäern so. Sie hatten vielfach die Ehe nicht gebrochen. Also der Pharisäer sagt, ich bin kein Ehebrecher und kein Zöllner, kein Lügner und so weiter. Ich faste zweimal in der Woche, verzehnte alles. Der konnte seine Frömmigkeit zeigen lassen. Und die vergleichen sich dann mit den anderen und sagen, also wenn's für mich nicht reicht, wenn Gott mit mir nicht zufrieden ist, dann kann ja gar niemand errettet werden. Also sie machen den Vergleich, den Quervergleich und denken, weil ich ja überdurchschnittlich gut bin, muss Gott mit mir zufrieden sein. Das machen heute übrigens auch noch viele Christen, dass sie sagen, also wenn ich sehe, wie viel Dreck die anderen an sich herumtragen, also ich meine jetzt das im übertragenen Sinn, ja, und was sie sich alles geleistet haben, dann stehe ich doch schon sehr gut da. Und wenn es also für mich nicht reicht, für wen soll es dann reichen? Und das ist das Entscheidende. Es reicht für gar niemanden. Keiner kann es erreichen. Es muss jeder an den Punkt kommen, ich bin von Natur aus ein unnützer Knecht. Ich komme ja in sehr viele Kreise und habe auch viele Gespräche mit verschiedenen Gläubigen und da gibt es auch Situationen, wo Männer, bewährte Männer innerhalb von christlichen Kreisen, die auch ein enormes Bibelwissen haben, die auch sehr vorbildlich gelebt haben, die dann gegen Ende ihres Lebens sich irgendwo plötzlich so erhaben fühlen und auch darauf bedacht sind, eine gewisse Anhängerschaft zu bekommen. Und sie sind auch sehr darauf bedacht, dass sie entsprechend geehrt werden. Und interessanterweise zieht sich da dann Gott immer zurück. Ja, also da kann das Leben zuvor, das kann unglaublich vorbildlich gewesen sein. Aber wenn einer nicht mehr nur die Ehre seines Vaters sucht, dann zieht er sich zurück. Es ist natürlich so, dass in jedem Verkündiger auch da noch gewisse, ich sage jetzt mal, Ehrsucht vorhanden ist in einem gewissen Maß und das muss dann im Laufe der Jahre oder soll auch abgebaut werden, das ist keine Frage. Also ich behaupte nicht, dass die Wortverkündiger da ganz frei sind, aber es sollte für die Wortverkündigung immer ein Ziel sein, ich arbeite allein zur Ehre meines himmlischen Vaters. Hat Jesus ja auch gemacht. Und was ich einfach sagen wollte, Gott ist da unglaublich fordernd, wo Leute das Gefühl haben, sie seien aus sich selber herausgerecht. Oder sie seien etwas Besseres als andere. Ich habe mich halt bekehrt und der andere nicht. Es gibt ja noch viele andere Überlegungen. Und wenn Menschen selbstgerecht sind, wenn sie unbarmherzig sind, dann kommt plötzlich die Unbarmherzigkeit über sie. Und Gott ist in seinem innersten Wesen die Liebe. Aber er duldet keinen Hochmut. Es ist viel, viel besser, wir machen immer wieder mal Fehler in unserem frommen Leben und sind dabei demütig, als wir leben ein fast perfektes, frommes Leben und schauen auf andere herab. Wir müssen vor nichts mehr Angst haben als vor unserem eigenen Hochmut. Der ist sowas von gefährlich. Da entzieht uns Gott plötzlich die Gnade. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das sehen. Gott ist in seinem innersten Wesen die absolute Liebe. Und wenn er dann manchmal nach außen anders erscheint, heißt das nicht, dass er in seinem Innersten anders wäre, dass er in seinem Innersten auch so ist. Das beste Beispiel ist ja das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Der unbarmherzige Knecht hat eine riesige Schuld. Und er kann die Schuld eigentlich praktisch nicht abbezahlen. Und vor dem König jammert er und fleht, hilf mir oder vergib mir oder was auch immer. Und der König erlässt ihm die ganze Schuld. Und er geht vom König hinaus und dann trifft er einen anderen, der ihm etwas schuldet. Und zwar schuldet er ihm nur einen Bruchteil von dem, was er dem König geschuldet hat. Und der kommt und sagt, wann bezahlst du? Und er sagt, hab noch ein bisschen Geduld mit mir. Nein, und was macht er? Er steckt diesen armen Kerl, der viel weniger geschuldet hat, steckt er in den Kerker. Und jetzt, was macht der König? Der König holt sich diesen unbarmherzigen Knecht und der kommt dann in den Kerker und muss alles bis auf den letzten Heller abbezahlen. Heißt das jetzt nun, dass dieser König unbarmherzig ist? Nein, dieser König ist sehr barmherzig. Aber sobald er sieht, dass andere unbarmherzig sind, obwohl ihnen ja in der Barmherzigkeit Gottes so viel vergeben ist, dann trifft sie das Gericht in voller Wucht. Wir haben ja in diesen Tagen ein wunderbares Thema. Gott wird sein, alles in allen oder allem. Es ist mir keine Bibelstelle bewusst, die uns in eine weitere Ferne hineinblicken lässt als 1. Korinther 15, 28. Also, wenn wir diesen Vers lesen, dann gibt uns da der Apostel Paulus durch den Geist Gottes, lässt er uns hineinblicken in die allerfernste Zukunft. Ich wüsste nicht, welche Stelle da noch danach, es kommt natürlich noch etwas danach, aber wo in der Bibel etwas steht, was dann eben noch danach wäre. Ich lese aber ab Vers 21 in 1. Korinther 15, ab Vers 21. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Durch diesen einen. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Christus sitzt zu Rechten Gottes und herrscht, bis der Vater ihm alle seine Feinde zu Füßen legt. Der letzte Feind, der vernichtet ist oder wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, man könnte auch sagen untertan oder untergeordnet, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat. Wenn aber alles ihm untergeordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untergeordnet sein, dem, der ihm alles untergeordnet hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist das Ziel, das letzte, das höchste Ziel. Und bei allen Aussagen über die Gerichte Gottes, die wir finden und die wir auch sehr ernst nehmen müssen, dürfen wir das Endziel nicht aus den Augen verlieren. Das Endziel wird auch in einem Gebot klar gemacht. In 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt Paulus seinem Kind Timotheus, das Endziel der Weisung aber ist Liebe. Liebe wird auch als Endziel deklariert. Meines Wissens gibt es kein Wort in der Bibel, wo das Gericht als Endziel deklariert wird. Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Paulus skizziert hier die Heilsgeschichte Gottes und beginnt mit dem Sündenfall Adams, der das Sterben aller Menschen zur Folge hatte. Er macht dann aber auch deutlich, dass es durch die Auferstehung des einen Menschen, nämlich Jesus Christus, es zu einer Lebendigmachung aller kommt. Dies geschieht aber stufenweise, wachstümlich. Unser Gott und Vater hat in seiner Weisheit unzählige Wege und Entwicklungsprozesse geplant, bis er mit seiner Schöpfung zur Vollendung gelangen wird. Er beginnt mit dem Erstling Christus, wobei ich hier zum Erstling auch seinen Leib dazu zähle. Und dann geht es weiter mit denen, die zu Christus gehören. Wie man das auslegt, da kann man vielleicht unterschiedlicher Meinung sein. Hier könnte zum Beispiel durchaus das ganze Volk Israel gemeint sein. Da Israel von Anfang an zu Gott gehört hat, obwohl dieses Volk seinem Gott so oft untreu wurde, wie sonst kein anderes Volk seinem Gott untreu wurde. Wir wissen durch den Apostel Paulus aus Römer 11, Vers 26, dass ganz Israel errettet wird. Und das ist schon etwas Gewaltiges. Das ganze Volk Israel wird gerettet, obwohl dieses Volk seinem Gott so oft untreu wurde. Und es hat zum Teil unglaublich schändlich gehandelt. Also in Hesekiel 16 werden die Sünden Jerusalems mit den Sünden Sodoms und Gomorras, respektive Sodoms und Samaria, verglichen. Das wird auf die gleiche Stufe gestellt. Und wenn man sich vorstellt, was da ablief, ja, so schrecklich, Jeremia beschreibt, was hier alles ablief. Also nur schon das Lesen dieser Beschreibungen, da wird es einem fast übel. Und dann kann ein Apostel Paulus sagen, trotz diesen Dingen wird Gott ganz Israel retten. Am Ende wird Jesus Christus das Reich dem Vater übergeben. Dieses Reich, das der Herr seinem Vater übergibt, wird vollkommen und vollendet sein. Der Sohn übergibt seinem Vater mit Bestimmtheit kein unvollkommenes und unvollständiges Reich. Es wird bis ins letzte Detail tadellos sein. Da wird auch nicht ein Hauch von Unvollkommenheit da sein. Da wird alles auf das Haupt Jesus Christus ausgerichtet sein. Alles ist Christus-zentriert. Bevor ich noch ein paar Gedanken zu der Wortkombination alles in allem oder in allen eingehen werde, möchte ich noch auf eine Gleichung im Vers 28, also 1. Korinther 15, 28 hinweisen. Dieser Vers macht darauf aufmerksam, dass am Ende oder in der Vollendung der Sohn dem Vater untergeordnet sein wird. Der Sohn, ganz am Ende, wenn Gott alles in allem sein wird, wird sich der Sohn dem Vater unterordnen. Und da steht genau das gleiche Wort, wie wo der Herr alles, wo alles dem Sohn untergeordnet ist. Und ich sehe hier, genauso wie der Sohn sich dem Vater unterordnet, unterordnet sich auch alles dem Sohn. Das heißt auch, dass diese Unterordnung die gleiche Qualität beinhalten wird. Also die Unterordnung des Sohnes unter den Vater hat ja eine ganz gewaltige Qualität. Das ist eine absolute Liebesbeziehung. 100%. Und genau die gleiche Qualität, mit der genau gleichen Qualität ist alles andere dem Sohn untergeordnet. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das hier erkennen dürfen. Seit der Himmelfahrt Jesu sitzt der Sohn zu Rechten des Vaters und er darf ein Stück weit, ich sage jetzt eben mal so, zuschauen, wie der Vater ihm alles zu Füßen legt. Dieses zu Füßen legen bewirkt die genau gleiche Unterordnung unter den Herrn Jesus Christus, wie der Sohn dem Vater untergeordnet sein wird, also mit der gleichen Freiwilligkeit, Hingabe und Liebe. Davon bin ich fest überzeugt. Es mag andere geben, die hier anderer Meinung sind. Ich bin davon überzeugt. Was bedeutet das, wenn Gott alles in allem sein wird? Wie kann ich diesen Zustand beschreiben, der so in einer weiten Ferne liegt? Ich kenne keine Bibelstelle, die ein Ereignis beschreibt, das danach kommen würde. Ich kenne höchstens Bibelstellen, die vielleicht diesen Zustand in der Vollendung beschreiben oder beschreibt. Ich denke zum Beispiel an die Stelle von 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, dieses Wort kann man ja auch mit Treue übersetzen. Ich frage mich, ob das Wort hier fast besser ist. Nun aber bleiben Treue, Erwartung, Liebe, diese drei. Die größere aber von diesen ist die Liebe. Das ist das, was am Ende bleibt. Erkenntnis wird weggetan, Prophetie wird weggetan. Paulus nennt ja einige Dinge, die weggetan werden. Für mich ist absolut klar, dass die Liebe etwas Bleibendes ist. Die Liebe hört niemals auf, steht auch in Vers 8 des 13. Kapitels. Die absolute Endlosigkeit der Liebe ist biblisch garantiert. Dazu gehören auch alle anderen Eigenschaften der Liebe wie Güte, Langmut oder Geduld. Diese Eigenschaften gehören mit dazu. Paulus sagt ja nicht, dass das Gericht bleiben wird. Er sagt, die Liebe wird bleiben. Da die Liebe nicht das ihre sucht, ist sie immer auf das Wohl des anderen fokussiert. Die Liebe will dem anderen dienen, ihn erfreuen und ihn in die Glückseligkeit führen. Das ist das Ziel der Liebe. Der Ausdruck alles in allem oder alles in allen zeigt zuerst einmal an, wen es betrifft. Es geht hier auf der einen Seite um Gott und um alle anderen. Aus dem Kontext geht klar hervor, dass bei allen auch die Feinde mit einbezogen sind. Das sagt uns der Kontext. Auch sie gehören zu diesen allen. Aber was passiert jetzt mit diesen allen in der Vollendung? Sie werden ganz einfach mit Gott und seinem Wesen erfüllt. Gott wird dann alles in jedem Einzelnen sein. Gott wird nicht nur ein Teil in jedem Einzelnen sein, sondern er wird alles in jedem Einzelnen sein. Gott erfüllt dann die Wesen nicht nur zu 90%, sondern er erfüllt die Wesen mit 100%. Und dann gibt es also in mir absolut keinen Bereich mehr, der nicht mit dem Wesen des Vaters durchdrungen wäre. Jeder Bereich meiner Existenz ist dann hundertprozentig von der Liebe Gottes durchdrungen. Zwar lebt Jesus Christus schon heute durch den Heiligen Geist in mir, und ich habe einen inneren neuen Menschen, der aus Gott gezeugt und geboren ist und der auch nicht sündigen kann. Aber meine Seele kann noch sehr wohl sündigen. Meine Seele ist noch nicht am Ziel. In meiner Seele regt sich immer wieder mal Stolz, Ärger, Ungeduld, zeitweiliger Egoismus und wie die Dinge alle heißen mögen. Nach der absoluten Vereinigung mit meinem Herrn Jesus Christus werde ich nach Leib, Seele und Geist zu 100% mit Gottes Wesen erfüllt sein und trotzdem werde ich ein Individuum bleiben. Ich glaube nicht, dass wir in der Vollendung dann alles geklonte Wesen sind, wo jeder genau gleich ist. Nein, nein, unser Gott ist so kreativ. Unser Gott ist so vielfältig. Man muss da nur hinausschauen. Und das wird in der Ewigkeit nicht anders sein. Ich glaube, jeder einzelne Mensch wird sein individuelles Wesen haben, das sich auch unterschiedlich auswirkt, aber hundertprozentig von der Liebe Gottes bestimmt ist. Ein Apostel Paulus war wirklich, ich würde sagen, fast absolut von der Liebe Gottes bestimmt. Und eine Tabitha in der Apostelgeschichte war auch sehr von der Liebe Gottes bestimmt, aber die beiden haben einen völlig unterschiedlichen Auftrag gehabt. Die Tabitha oder die Dorcas, wenn man es auch anders sagen könnte, die hat Kleider für Witwen genäht, hat Almosen gegeben, die hatte einen wunderbaren Liebesdienst getan. Ein ganz anderer Dienst als der Apostel Paulus. Und doch, beide Dienste sind so wertvoll und so köstlich. Und ich freue mich, ehrlich, auf die totale Vielfalt, aber in dieser Vielfalt auch die absolute Erfüllung mit der Liebe Gottes. Die Vielfalt hört in der Vollendung nicht auf, im Gegenteil. Sie wird die Kreativität und Buntfarbigkeit Gottes noch immer mehr offenbaren. Gott erfüllt uns in unserer Individualität zu absolut 100% und er erfüllt uns auch mit seinem Wesen der vollkommenen göttlichen Liebe. Die Aussage aus 1. Korinther 15, 28 sagt uns nicht, dass Gott alles in einigen oder in einer Auswahl sein wird, sondern eben alles in allen. Also da ist das einzelne Wesen. Dieses einzelne Wesen ist mit 100% von der Liebe Gottes erfüllt, obwohl es noch individuell ist, so denke ich bestimmt. Das ist das Einzelne, aber es sind alle so erfüllt. Aus meiner Sicht sind hier wirklich alle gemeint, inklusive den Feinden, die zu Füßen Jesu gelegt wurden. Das zu Füßen legen bewirkt ja eine Unterordnung unter den Sohn, und zwar ganz genau so, wie der Sohn dem Vater untergeordnet sein wird, in der gleichen Qualität. Jesus sitzt zu Rechten des Vaters und er wird da auf seinen Thron alle Geschöpfe richten. Er wird ihnen entweder durch Gnade das Leben geben oder er wird sie zu einem Feuergericht verurteilen. Diese Verurteilung und anschließende Bestrafung beinhaltet noch nicht die qualitative Unterordnung der Feinde unter den Sohn, wie die Unterordnung des Sohnes unter den Vater am Ende. Es ist eine Unterwerfung unter die Herrschaft des Sohnes. In den Gerichtszeiten darf der Sohn das Wunder erleben, und wir mit ihm, wie der Vater durch Zerbruch und durch seinen Geist die Feinde innerlich so verändert, dass sie sich freiwillig und von ganzem Herzen dem Sohn unterordnen werden, und zwar genau in der Qualität, wie sich der Sohn dem Vater am Ende unterordnen wird. Dann werden alle von ganzem Herzen und ohne Zwang ihre Knie beugen und schwören, wie es in Jesaja 45, Vers 24 heißt: Nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Jedes Geschöpf kann von ganzem Herzen sagen: Nur in dir ist Gerechtigkeit, nur in dir allein. Und wir wollen uns in dir bergen. Dann wird es auch so sein, dass man zu ihm kommen wird und alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt waren. Das steht im gleichen Vers. Also es werden, dass alle zu ihm kommen und alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt waren. Ich möchte zum Schluss noch auf ein allgemeines Problem hinweisen, das uns vielleicht in diesen Tagen auch beschäftigen wird. In Sachen Zustand in der Ewigkeit, im Sinne von Endlosigkeit, also in Sachen Zustand, Endlosigkeit, sind sowohl die studierten Theologen als auch die Gläubigen in ihrer Auffassung gespalten. Eine Mehrheit geht davon aus, dass der endgültige Zustand in der Vollendung und somit auch der Zustand, den Gott nicht mehr verändern kann, dual sein wird. Also die Endlosigkeit wird dual sein. Und der Zustand der Verdammnis kann von niemandem mehr verändert werden, weder von Gott noch von den Menschen. Es gibt eine Dualität. Und das vertreten meines Wissens eine Mehrheit der Gläubigen. Das hat sich einerseits aus den unterschiedlichen Übersetzungen, insbesondere der Wörter Olam, hebräisches Wort für Welt oder Ewigkeit, und Äon, dasselbe eigentlich, aus den entsprechenden also das hat sich aus diesen Übersetzungen gegeben, von diesen beiden Wörtern, wo man dann halt das Wort Ewigkeit hineingenommen hat und somit auch impliziert hat, das ist dann ein endloser Zustand. Darüber möchte ich dann morgen noch etwas sagen. Und es hat sich auch aus den entsprechenden Prägungen ergeben. Ich glaube auch, dass die Herzenshaltung eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Je nachdem, so welche Position man bezogen hat, neigt man halt mehr für diese Ansicht in der theologischen Auslegung des Endes oder eben auf die andere Ansicht. Auch spielen die Ängste auf beiden Seiten eine nicht unbedeutende Rolle. Geschwister, die eine Endlichkeit der Gerichte sehen, fürchten sich vielleicht davor, dass ungläubig verstorbene Verwandte und Freunde für immer verloren sein könnten. Also, und das macht ihnen unglaublich zu schaffen, und sie suchen nach einer Lösung. Wenn es ein Familienmitglied ist, dann trösten sich manchmal die Leute und sagen, es steht ja schließlich auch in der Apostelgeschichte, du und dein Haus wird errettet werden, und wenn mein Sohn ungläubig stirbt, dann wird er auch errettet sein. Also ich muss da nicht Angst haben, dass der in Ewigkeit verloren ist. Aber die Auslegung des Hauses, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Man kann sagen, alle, die noch unter in deinem Wohnbereich sind, die quasi sich unter deinen Schutz begeben haben, wenn natürlich Kinder ausgezogen sind, da stellt sich schon die Frage, ob da das Haus noch mitgemeint ist. Aber über das möchte ich jetzt nicht diskutieren. Aber wir sehen, da sind natürlich gewisse Ängste, und durch diese Ängste hat man sich gefragt, ja, ist es wirklich so, dass wenn mein Sohn oder meine Tochter ungläubig stirbt als Erwachsener, dass der dann immer verloren ist. Das kann ja auch der Bruder sein oder die Eltern, die man sehr geliebt hat. Also Ängste haben da vielleicht eine Rolle gespielt. Aber auf der anderen Seite hat es auch Ängste, nämlich die Befürworter einer endlosen Verdammnis, die immer gehört haben, dass eine sogenannte Allversöhnung eine ganz gefährliche Irrlehre sei, haben vielleicht Angst davor, selbst für immer verloren zu sein, wenn sie sich auf diese Lehre einlassen würden. Es hat ja eine gewisse Logik. Also wenn jetzt die Gläubigen recht haben, dass Allversöhnung eine ganz gefährliche Irrlehre ist, man muss ja immer auch sehen, was unter Allversöhnung verstanden wird. Die einen sagen, ja, es kommen einfach alle in den Himmel. Das ist absolut unbiblisch, ja, das ist ja klar. Und dann gibt es noch solche, die sagen, die Allversöhner behaupten, es gäbe keine Gerichte Gottes. Ist auch ein völliger Unsinn. Aber wenn man natürlich so etwas unter Allversöhnung versteht, dann kann man mit Fug und Recht sagen, das ist eine Irrlehre. Aber wenn man davon überzeugt ist, dass eben sämtliche Gerichte Gottes ein Ziel haben, ein Zweck verfolgen und irgendwann einmal zum Abschluss kommen, ich denke, ja, auch das wird halt in Kreisen als Irrlehre bezeichnet. Und wenn man dann denkt, ja, also wenn ich mich jetzt auf diese Irrlehre in Anführungszeichen einlasse, dann werde ich ja zu einem Irrlehrer. Und das könnte dann bedeuten, dass ich dann ewig verdammt bin. Also, dass das nicht passiert, ja, gehe ich lieber auf die andere Seite. Und schließlich habe ich mich ja bekehrt und der andere ist ja selber schuld, wenn er sich nicht bekehrt hat. Also, die Angst spielt hier sicher auch eine Rolle. Auf den ersten Blick finden wir in unserer Bibel Aussagen, die sowohl für die eine als auch die andere Auslegung sprechen. Sowohl die Argumente der Befürworter als auch der Gegner einer endlosen Verlorenheit lassen sich nicht so schnell vom Tisch wischen. Das kann man nicht in einer halben Stunde diskutieren und dann zack, ist es weg. Da gibt es so viele Stellen scheinbar dagegen und dafür, dass man das schon genauer prüfen muss. Es bedarf einer sachlichen und unvoreingenommenen Prüfung aller biblischen Aussagen. Der Unterschied der beiden Lager besteht eigentlich nur darin, dass die einen davon überzeugt sind, dass das Gericht im Feuersee endlos sein wird, das ist das eine Lager, währenddem die anderen an eine Endlichkeit des Gerichtes glauben. Wobei, das darf ich hier sagen, kein Mensch in der Lage ist, die zeitliche Länge dieses Gerichtes zu definieren. Wir können die zeitliche Länge des Gerichtes, des äonischen Gerichtes, nicht definieren. Das ist verborgen. Das ist vor unseren Augen verborgen. Können wir nicht sagen. Beide Gruppen sehen die absolute Notwendigkeit einer Umkehr zu Gott. Beide Gruppen sagen, dass man ohne Jesus Christus nicht gerettet werden kann. Das ist für mich ganz wichtig. Ja, ich weiß, man kann nur durch Jesus Christus gerettet werden und allein in ihm ist das Heil zu finden. Allein in ihm können wir erlöst werden, können wir befreit werden von unseren Sünden und das gilt bis in die Vollendung hinein. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch Jesus Christus. Das bleibt auch in den Gerichten so. Das bleibt so, das ändert sich nicht. Beide Gruppen sagen, dass man ohne Jesus Christus nicht gerettet werden kann. Es geht also nicht darum, die Schrecklichkeit der Gerichte Gottes in Frage zu stellen. Um das geht es überhaupt nicht. Wir stellen nicht die Schrecklichkeit der Gerichte Gottes in Frage. Man kann in Sachen Endlichkeit der Gerichte Gottes durchaus anfänglich unterschiedlicher Meinung sein. Aber was mich traurig stimmt, ist, wenn man sich deswegen gegenseitig ächtet und auf der persönlichen Ebene angreift. Für mich wäre ein Umgang in gegenseitiger Liebe und Respekt sehr wünschenswert. Wenn wir in der Bibel die scheinbar gegensätzlichen Aussagen lesen, dann dürfen wir uns nicht zu stark von den momentanen Gefühlen, die eine Textpassage in uns verursacht, beeinflussen lassen. Der erste Eindruck entspricht nicht immer dem, was tatsächlich der letzten und innersten Absicht Gottes entspricht. Ich möchte mit einem Beispiel schließen für heute Abend. Psalm 107, Vers 10 und folgende. Psalm 107, Vers 10. Das ist für mich der Rettungspsalm. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen. Warum? Es hat einen Grund. Denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Die wollten nichts wissen von Gott. Und Gott, also er, hat ihr Herz gebeugt durch Unheil. Jetzt kommt Gott in seiner Weisheit. Und er kommt nicht in Verlegenheit. Ja, er kommt nicht in Verlegenheit. Er stürzt sie durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Sieht schlecht aus. Wenn wir an dieser Stelle nicht weiterlesen würden, dann könnte diese Stelle den Eindruck einer endlosen Verlorenheit vermitteln. Vor allem deshalb, weil wir es hier mit solchen zu tun haben, die sich ganz bewusst gegen Gott gewendet haben, indem sie widerspenstig waren und den Rat des Höchsten verachtet haben. Die Aussage "und kein Helfer war da" zeigt auch eine große Hilflosigkeit und es vermittelt auch etwas den Eindruck einer gewissen Hoffnungslosigkeit. Doch Gott führt nicht nur in Gerichte hinein, sondern wieder hinaus, wie wir gleich feststellen werden. Vers 13, da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Warum war vorher kein Helfer da? Wahrscheinlich haben sie die Hilfe überall gesucht, nur nicht bei Gott. Überall, bei ihren alten Göttern, bei ihrer eigenen Gerechtigkeit, bei irgendwas, nur nicht bei Gott. Und irgendwann landen sie bei Gott. Und da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis. Er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, oder man könnte auch übersetzen Güte, für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. So ähnlichen Ausdruck finden wir auch bei Jona, als er im Bauch des Fisches war. Wenn es um die Erziehungsmaßnahmen unseres Gottes geht, dann lohnt sich die Frage, wozu soll dieses oder jenes? Oder welches Ziel verfolgt Gott damit? Oder was könnten seine innersten Absichten sein? Diese Fragen wiederum lassen sich nur dann einigermaßen richtig beantworten, natürlich nicht alle, wenn man die Ziele und das innerste Wesen unseres Gottes kennt. Man muss wissen, was er will und wie er im Innersten ist. Das muss man wissen. Was will er eigentlich und wie ist er im Innersten? Ohne Zweifel ist Gott die Liebe, 1. Johannes 4, 8. Das ist sein innerstes Wesen und ich bin überzeugt, dass alles, was Gott macht und alles, was er zulässt, letztlich auf das innerste Motiv seiner Liebe zurückzuführen ist. Im Vorgang einer endlosen Qual lässt sich weder ein Ziel noch ein Motiv der Liebe erkennen. Die Liebe hätte ganz einfach aufgehört, nach Rettung zu suchen. Das ist ja das Ureigenste der Liebe. Sie sucht nach Rettung. Und da hätte sie einfach in der Dualität, in der endlosen Dualität, hätte sie aufgehört, nach der Rettung zu suchen. Und das steht dem Wesen der Liebe Gottes diametral entgegen. Was will Gott im Innersten seines Wesens? Paulus macht eine klare Aussage, dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 3 und 4. Die alles entscheidende Frage ist natürlich an dieser Stelle, ob dies Gott nur will oder ob er dazu auch in der Lage ist, dies zu tun. Die juristische Grundlage für die Rettung aller ist natürlich unbestritten vorhanden. Das sieht man an mehreren Stellen. Johannes 1, 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde des ganzen Kosmos wegträgt. Oder 2. Korinther 5, 19, nämlich, dass Gott in Christus war und den Kosmos mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Die große Streitfrage an dieser Stelle ist ja immer, ob Gott auch retten kann, wenn sich das Geschöpf nicht Gott zuwenden will. Solange das Geschöpf sich Gott nicht zuwenden will, wird Gott das Geschöpf in der Regel auch nicht retten. Aber kann Gott an das Ende seiner Möglichkeiten kommen, wenn das Geschöpf nicht will? Kann es sein, dass Gott dann am Ende seines Lateins ist? Wäre in diesem Fall der Wille Gottes nicht schwächer als der Wille des Menschen? Ich denke, es ist ganz wichtig, Gott hat so viele Möglichkeiten. Er ist so unfassbar groß. Jesus sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich will mit dem einen Vers schließen aus Römer 11. Ab Vers 32, Römer 11, ab Vers 32, da heißt es, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Und jetzt kommt Paulus eine ganz tiefe Anbetung hinein, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Er hat so viele Möglichkeiten, endlose Möglichkeiten der Wege, wie er die Geschöpfe dazu bringen kann, dass sie sich freiwillig und aus ganzer Liebe ihm unterordnen. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm, das heißt aus ihm heraus und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Geliebter himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir durch dein Wort in die Vollendung hineinschauen dürfen und dass wir uns darüber freuen dürfen, was du alles erreichen wirst. Und ich danke dir, dass du wirklich die Liebe bist und dass die Liebe so lange sucht, bis sie gefunden hat. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns drei Gleichnisse erzählt hast über die Verlorenheit. Und in allen drei Gleichnissen wird das Verlorene gefunden. Was für ein Wunder. Ich danke dir für diesen Abend und ich bitte dich, dass du jetzt jedes Einzelne hier im Raum auch segnest. Amen.